Jesus Christus und die frommen Menschen. Wir wollen dazu den Anfang von Johannes 3 lesen. Da hören wir von einem Frommen, der zum Herrn Jesus kam. Johannes 3. Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern, sein Name Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter eingehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand aus Wasser und Geist geboren werde, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleische geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geiste geboren ist, ist Geist. Verwundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsset von Neuem geboren werden. Meine lieben Freunde, es gibt gottlose Menschen und es gibt religiöse Menschen. Die religiösen Menschen fragen nach Gott. Sie führen im Allgemeinen ein ordentliches Leben. Ein religiöser Mensch wird sich normalerweise nicht betrinken. Er wird auch seine Schulden bezahlen. Er geht auch in die Kirche oder in die Freikirche. Er betet auch. Und wenn man eine Spendenliste hat mit der richtigen Über- und Unterschrift, dann spendet er auch. All diese Sachen sind richtig. Nur, aufgrund dieser Dinge ist er noch kein Christ im Sinne des Neuen Testamentes. Es gibt einen Unterschied zwischen dem religiösen Menschen und dem gläubigen Menschen. Zu allen Zeiten hat es religiöse Menschen gegeben. Menschen, die Verbindung zu Gott haben wollten. Es fragt sich nur, wozu? Warum? Auch zur Zeit Jesu gab es diese Religiösen. Die nahmen es mit einigen Dingen sehr genau. Die hielten sehr sorgfältig den Sabbat. Die hatten sogar ausgerechnet, wie weit man am Sabbat gehen durfte. Und so etwas nannte man einen Sabbatweg. Und die gaben von allen den Zehnten, selbst vom kleinsten Gemüse, das in ihrem Garten wuchs. Die beteten auch lange. Aber der Herr Jesus durchschaute sie und er sagte ihnen: Eure langen Gebete, die haltet ihr zum Schein. Und diese religiösen Menschen, die zur Zeit Jesu lebten, waren seine Gegner. Sie kamen auch ihm zuzuhören. Aber sie kamen nur, um festzustellen, ob er irgendetwas falsch machte. Die Bibel sagt uns, sie lauerten ihm auf. Und schließlich entschlossen sie sich, den Herrn Jesus umzubringen. Sie nahmen ihn fest und lieferten ihn den Römern aus. Und sie schrien: Kreuzige, kreuzige ihn, bis Pilatus nachgab. Auch damit waren sie nicht zufrieden. Sie standen unter dem Kreuz und verhöhnten ihn. Wir müssen es ganz klar sehen. Das größte Verbrechen, das je begangen wurde, die Kreuzigung Jesu, wurde von religiösen Menschen durchgeführt. Da dürfen wir uns nicht täuschen. Ich sage es noch einmal. Das größte Verbrechen, das je begangen wurde, wurde von religiösen Menschen begangen. Und noch dazu im Namen der Gerechtigkeit. Sie sagten zu Pilatus, wir haben ein Gesetz, und sie glaubten damit, sich auf das Gesetz Gottes zu berufen. Wir haben ein Gesetz, und nach unserem Gesetz muss er sterben. Jesus Christus ist das Licht der Welt. Wo er auftritt, da scheiden sich die Geister. Und so wurden auch die Religiösen offenbar als das, was sie sind. Als Menschen, die Feinde Jesu und Feinde Gottes waren. Wir müssen also klar herausstellen, es gibt sündige Gottlose und es gibt religiöse Gottlose. Was ist das Ziel der Religiösen? Sie wollen Gott gewinnen, aber für sich, durch ihre Leistung. Sie tun viel. Sie wollen Gott für sich verpflichten. Das ist eine ganz heidnische Auffassung. Die Heiden sind der Auffassung, die Götter seien böse, launische Wesen. Man müsste sie besänftigen, man müsste vorsichtig mit ihnen umgehen, dann könnte man auch etwas herausholen. Diese Menschen interessieren sich im Grunde genommen überhaupt nicht für Gott. Sie interessieren sich für das, was man von Gott gewinnen kann. Sie suchen Gottes Hilfe, aber nicht Gott selbst. Man kann lesen, dass die Pharisäer im Jahre 70, als der Römer Titus Jerusalem belagerte, ausgehalten haben bis zum Letzten, weil sie überzeugt waren, Gott gibt uns den Sieg. Und sie waren überzeugt, weil sie glaubten, das Gesetz ganz genau gehalten zu haben. Darum waren sie auch so böse, wenn ein Mensch, den der Herr Jesus geheilt hatte, sein Bett am Sabbat trug. Sie stellten sich das so vor. Dann sah Gott auf einmal runter und sagte, was ist denn das? Da trägt einer am Sabbat ein Bett. Dann bin ich frei von allen Verpflichtungen. Ihr habt das Gesetz nicht gehalten. So ungefähr dachten die. Meine lieben Freunde, wir können Gott überhaupt nicht verpflichten. Wir können tun, was wir wollen. Wir stehen immer in seiner Schuld. Wir sind seine Geschöpfe. Wir leben auf seiner Erde. Wir atmen seine Luft. Wir essen die Nahrung, die er wachsen lässt. Wir sind immer von ihm abhängig. Immer zu Dank verpflichtet. Wir können ihn nie und nimmer verpflichten. Diese Menschen sind dem, was der Herr lehrte, völlig entgegengesetzt. Der Herr Jesus sagte, trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Für sie war alles religiöse Tun nur ein Mittel, um ihre Sachen zu erreichen. Und der Herr Jesus durchschaute sie und er sagte zur Volksmenge, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr niemals ins Reich Gottes eingehen. Und dann hat er noch ein anderes Wort gesagt. Das war noch viel härter. Und wir müssen uns einmal vorstellen, das sagte er von den religiösen Menschen unserer Zeit. Er hat gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und die Dirnen gehen euch voran ins Reich Gottes. Der Satz zeigt uns, was Jesus Christus von denen hält, die nur der äußeren Form willen Gott suchen. Der sagt es uns wie kein zweiter. Wollte der Herr sie beleidigen? Ganz und gar nicht. Er sagte ihnen die Wahrheit. Wir müssen die Wahrheit wissen. Und je bitterer die Wahrheit für uns ist, desto nötiger haben wir sie. Und wenn dir das Wort Gottes besonders unangenehm ist, dann lass dir sagen, dann hast du es besonders nötig. wenn Gott uns etwas sagt, müssen wir hinhören, ob es uns passt oder nicht. Wenn nun damals, als der Herr Jesus auf der Erde war, die Menschen die Botschaft nicht verstanden, wenn sie trotz seiner Lehre nicht klar kamen, wie viel größer ist die Gefahr heute? Heute haben die Menschen das, was wir aus dem Wort Gottes lesen, und das, was einige aus dem Wort Gottes auslegen. Damals hatten sie den Herrn direkt und verstanden ihn doch nicht. In der Bibel wird immer wieder betont, dass wir aufrichtig sein müssen. Es geht um das Ziel, das wir suchen. Es gibt Menschen, die benutzen die Bibel, um festzustellen oder nachzuweisen, dass andere im Unrecht sind. Das ist ein Skandal, wenn man die Bibel so liest. Und das tut ein Mensch nur zu seinem eigenen Schaden. Aber eins müssen wir wissen, und das muss ich ganz stark betonen. Gott hat uns sein Wort gegeben und Gott hält sein Wort für ausreichend. Ich habe das gestern schon angedeutet. Gott hat Adam und Eva gesagt, von dem Baum, der in der Mitte des Gartens steht, dürft ihr nicht essen. Wenn ihr davon esst, müsst ihr sterben. Gott wusste auch, was geschah, wenn sie aßen. Gott wusste auch, dass die Möglichkeit bestand, dass sie aßen. Er hat ihnen das gesagt. Er hat es ihnen ganz klar gesagt und sie haben es auch verstanden. Eva hat es wiederholt. Aber mehr hat Gott nicht getan. Er hätte ja einen Engel beauftragen können und hätte dem sagen können, es ist damit zu rechnen, dass die Schlange kommt. Wenn jetzt die Schlange kommt und sagt, mitnichten werdet ihr sterben, dann rufst du, ihr werdet doch sterben. Wenn die Schlange kommt, nein, nein, ich weiß es genau, dann rufst du, die Schlange lügt. Hätte er machen können. Tut er nicht. Das ist außerordentlich ernst für uns. Ein zweites Beispiel. In Lukas 16 lesen wir, dass der reiche Mann in den Hades, in das Vorzimmer zur Hölle gekommen ist und dass er dort Abraham bittet, Lazarus in das Haus seines Vaters zu senden. Der soll seinen Brüdern die Wahrheit sagen, damit sie nicht auch in den Hades kommen. Nun sagt Abraham, sie haben Mose und die Propheten, lass sie die hören. Das wäre so, wie wenn man heute sagte, sie haben das Wort Gottes, sollen sie das lesen. Jetzt sagt der reiche Mann, mein Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten aufersteht. Und dann sagt Abraham, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn einer von den Toten aufersteht. Das heißt, Gott gab auch damals diesen Menschen nicht mehr als sein Wort. Gott gibt auch heute dir nicht mehr als sein Wort. Wenn du nicht durch das Wort Gottes ansprechbar bist, ist dir nicht zu helfen. Das ist eine ganz ernste Sache. Gott spricht zu uns durch sein Wort. Wenn es dich erreichen kann, gut. Wenn es dich nicht erreichen kann, ist dir nicht zu helfen. Wir sprechen heute Abend von den Religiösen, die nicht in Ordnung sind. Ich will einmal annehmen, dass auch du ein religiöser Mensch bist. Dass auch du zu einer Religionsgemeinschaft gehörst und sie ernst nimmst. Du musst dich einmal fragen, bin ich echt? Der Frage muss jeder sich stellen. Denn wir kommen einmal an der Himmelstür an und wir wissen aus dem Wort Gottes, dass man da nicht mehr verhandeln kann. Dass man da seinen Zustand nicht mehr ändern kann. Dann ist man in Ordnung oder nicht. Und darum muss ich hier auf Erden wissen, bin ich in Ordnung. Sehen wir uns jetzt unseren Text an. Wir lesen, dass ein Mann zu Jesus Christus kommt, der Nikodemus heißt. Und es wird uns gesagt, er war ein Oberster der Juden. Und im Verlauf des Gespräches nennt der Herr ihn den Lehrer Israels. Er sagt zu ihm, du bist der Lehrer Israels und du weißt dieses nicht. Nikodemus war, um einmal einen modernen Ausdruck zu gebrauchen, so etwas wie ein Professor der Theologie. Und Jesus Christus war aus der Sicht vieler Menschen so etwas wie ein Laienprediger. Und jetzt kommt der Professor der Theologie zu dem Laienprediger und redet ihn sehr höflich an. Er nennt ihn Rabbi, das heißt Lehrer. Aber er tut noch mehr. Er sagt, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen. Nikodemus sagt damit, ich bin auch ein Lehrer. Aufgrund meiner Fähigkeiten, aufgrund meines Wissens, aufgrund meiner Bewährung, darum bin ich Lehrer in Jerusalem. Aber du, Rabbi, du bist ganz anderer Art. Du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Merken wir uns das Wörtchen, es sei denn. Ich habe den Eindruck, dass der Herr Jesus ihn hier unterbrochen hat. Wahrscheinlich hat Nikodemus sich eine ganz lange Rede ausgearbeitet und hat gedacht, das werde ich dem mal alles sagen. Aber der Herr fasst ihn kurz, greift auf sein Wort zurück und sagt ihm, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. Sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ich will den schwierigen Satz mal etwas einfacher sagen. Ein Mensch muss von Neuem geboren werden. Andernfalls kann er das Reich Gottes nicht sehen. Unser Herr spricht vom Reich Gottes. Das verstehen heute viele nicht. Man hat mir schon oft gesagt, wir im Zelt sollten endlich einmal über Rassenfragen sprechen, über soziale Fragen, über Arbeitslosigkeit. Ich sage den Leuten dann, darüber spricht doch schon die ganze Welt. Darüber spricht die Regierung und die Opposition, darüber hört man im Fernsehen und im Rundfunk und liest jeden Tag in den Zeitungen. Über das Reich Gottes spricht kein Mensch. Darüber muss gesprochen werden, darüber sprechen wir. Die meisten Menschen denken materiell. In Johannes 4 lesen wir, dass der Herr Jesus ein langes Gespräch mit einer Frau hat und es geht ums Wasser. Der Herr bietet ihr Wasser des Lebens. Das will die Frau nicht. Die will da aus dem Pütt was rausholen. H2O will die haben. Wasser, das man trinken kann. Und die beiden kommen nicht klar, bis der Herr sie ganz persönlich anpackt. In Johannes 6 hat er ein noch längeres Gespräch mit den Juden. Die wollen Brot haben. Der Herr spricht vom Brot des Lebens. Aber die wollen Brot haben, das man zwischen die Kinnbacken nehmen kann. Und können nicht verstehen, dass der Herr ihnen das nicht bietet. Und jetzt geht es um die Frage. Trauen wir Jesus Christus zu, dass er besser weiß, was wir brauchen als wir? Oder sind wir wieder einmal die Allerklügsten, dass wir sagen, Herr, du sprichst zwar vom Wasser des Lebens, aber viel wichtiger ist das andere Wasser. Du sprichst vom Brot des Lebens. Das will ich nicht. Ich will hier anständig was zu essen. Hat er recht oder wir? Wenn wir dumm genug sind, uns für die Klügsten zu halten, dann ist uns nicht zu helfen. Also der Herr Jesus sagt zu Nikodemus, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. Andernfalls kann er das Reich Gottes nicht sehen. Er sagt damit, was du mitzubringen hast, Nikodemus, interessiert überhaupt nicht. Du hast große Bibelkenntnis. Das ist gut. Aber damit kannst du nicht ins Reich Gottes eingehen. Vielleicht betest du viel, das ist gut, aber damit bist du noch nicht errettet. Es gibt einen Weg zum Heil. Der steht hier hinter uns an der Wand. Der Herr sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. In Apostelgeschichte 4 wird mit Blick auf Jesus Christus gesagt, es ist in keinem anderen das Heil, auch kein anderer Name unter den Menschen gegeben, in dem wir errettet werden müssen. Und der Apostel Paulus, der sagt es noch klarer. Der schreibt an die Galater, wer ein anderes Evangelium bringt, und wenn ich es selber wäre, oder ein Engel aus dem Himmel, der sei verflucht. Ich sage noch einmal, wer ein anderes Evangelium bringt, der sei verflucht. Ach, die Leute kommen mit so viel Einwänden. Da haben wir mir schon mal gesagt, es führen doch viele Wege nach Rom. Das stimmt. Wenn hier im Zelt einer nach Rom will, der kann fliegen, der kann mit der Eisenbahn fahren, der kann mit dem Auto fahren, mit dem Omnibus fahren, wenn er genug Kondition hat, sogar mit dem Fahrrad. Aber wenn einer in den Himmel will, da gibt es nur einen Weg. Da muss man nun vernünftig sein. Was sagt denn der Herr? Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. Gott muss uns etwas geben. Gott muss uns erneuern. Ich weiß kein besseres Bild für eine wirkliche Erneuerung als neue Geburt. Denken wir einmal an ein neugeborenes Kind. Da ist ein ganz neuer Mensch. Da kann man nicht sagen, das ist ein Alter, den sie wieder zurechtgebracht haben. Da kann man nicht sagen, der war früher schon mal da. Nein, ganz neu gab es vorher noch nie. Und daran knüpft unser Herr an. Warum denn ganz neu werden? Weil wir nichts taugen. Allesamt nicht. Weil wir allesamt nicht vor Gott bestehen können. Der Herr Jesus drückt damit aus, sie taugen alle nicht. Die Pharisäer nicht. Nikodemus nicht. Die ganze religiöse Bande da in Jerusalem taugen alle nicht. Das steht in direktem Gegensatz zu dem, was wir Menschen lehren. Vor etwa 250 Jahren lebte ein Schriftsteller in Frankreich, Jean-Jacques Rousseau. Er schrieb ein Buch über die Erziehung, das epochemachend war. Er behauptete in dem Buch, der Kern des Menschen sei gut, und wenn er unter guten Verhältnissen aufwüchs und eine gute Erziehung bekäme, dann würde er auch gut. Es ist interessant zu wissen, wie Rousseau selber seine Kinder erzogen hat. Das habe ich aber nicht in der Schule gelernt. So was sagten die Lehrer uns nicht, das habe ich später in der Zeitung gelesen. Also Rousseau, der nicht verheiratet war, der hatte ein Verhältnis mit einer Bauernmagd, Therese Levasseur. Und eines Tages brachte sie ein Kind zur Welt. Was hat nun der Meister der Erziehungskünste mit dem Kind gemacht? Er hat es ins Findel ausgetan. Nun, vielleicht war er unerfahren, das Kind kam etwas überraschend. Aber nach einiger Zeit kam das zweite und da wusste er ja Bescheid. Was hat er mit dem gemacht? Auch ins Findel aus. Und da kamen noch 3, 4 und 5, alle ins Findel aus. Und trotzdem hielt man ihn für kompetent in Erziehungsfragen zu beraten. Und er hat behauptet, wir Menschen wären wunderbar gut, man müsste uns nur richtig erziehen. Von Hegel las ich einmal, jetzt sage ich aber nicht, dass Hegel das so gesagt hat, ein anderer formulierte es nur so. Hegel hätte gesagt, der Mensch ist so gescheit, dass er vor lauter Vernunft auch noch gut handelt. Was sagt denn die Bibel von uns? Jesus Christus sagt, aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken. Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsches Zeugnis, Lästerungen und die verunreinigen den Menschen. Das ist wohl das katastrophalste Urteil, das es über uns Menschen gibt. Wir stellen es so gern hin, besonders heute, als ob wir unter einen falschen Einfluss geraten wären. Wenn da heute einer vor Gericht steht, ach, der arme Kerl ist ja nie schuldig, nicht wahr? Seine Eltern haben ihn falsch erzogen und dann die bösen Lehrer haben viel verdorben, dann hat das Establishment ihn in eine falsche Bahn gebracht und das Wirtschaftssystem taucht nicht, was er alles in der Zeitung las, all das hat den guten Menschen verdorben. Unser Herr sagt anders. Er sagt, wir Menschen haben ein böses Herz. Und es geht um die Frage, weiß ich, dass ich solch einer bin? Und nun ist es Ausdruck der Weisheit Gottes, dass diese radikalen Worte zu einem außerordentlich religiösen Menschen gesprochen werden. Ich bin überzeugt, mit menschlichen Maßstäben gemessen, war Nikodemus ein weit besserer Mensch als ich etwa. Ich glaube, dass er ein edler, feiner Kerl war. Und dem sagt Nikodemus, sagt der Herr Jesus, du musst von Neuem geboren werden. Ein andermal kam eine Sünderin zum Herrn. Wir haben Grund anzunehmen, dass eine Dirne war. Wenn der Herr zu der gesagt hätte, du musst von Neuem geboren werden, dann hätten wir gesagt, richtig, das Weibsbild, nichts Gutes dran, ganz neu muss sie werden. Aber der sagt der Herr das nicht. Die kam mit bitteren Tränen der Reue. Aber diesem stolzen Nikodemus, dem muss er sagen, es sei denn, dass ein Mensch von Neuem geboren werde. Sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und dann bringt der Herr es auf eine sehr einfache Formel. Er sagt, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Mit Fleisch meint die Bibel uns Menschen, wie wir von Natur sind. Das, was ich bin, ohne Eingreifen und Wirken Gottes, das ist das Fleisch. Die Bibel spricht auch vom alten Menschen. Und dieser alte Mensch, der kann nichts anderes hervorbringen. Wenn ich in einem Eimer Wasser habe und den ausschütte, kann ich auch nur Wasser kriegen. Ich kann nur das rausholen, was drin ist. Und so kann ich aus dem sündigen alten Menschen nichts Gutes hervorholen. Wir brauchen Hilfe von außen. Das will man heute nicht mehr wahrhaben. Heute sagt man, du musst die guten Kräfte in dir mobilisieren. Dein Kern ist gut. Der Herr Jesus sagt, dein Kern ist schlecht, dein Herz taucht nicht. Wir brauchen Hilfe von außen. Was ist denn das Wesen der Sünde? Die Frage müssen wir uns auch einmal stellen. Ist das Wesen der Sünde Diebstahl oder Mord oder Ehebruch oder Lästerung? In Römer 1, wir haben die Stelle schon gelesen, von Vers 18 an, wird uns gesagt, dass Gott den Menschen zürnt, weil sie Gott, obwohl sie ihn kennen, nicht danken und ihn nicht anbeten. Unsere eigentliche Sünde ist Gott nicht seinen Platz geben. Gott hat Anspruch auf den ersten Platz. Er hat Anspruch darauf, unser Herr zu sein. Und das wollen wir Menschen nicht. Die Religiösen wollen Gott haben, damit er ihnen hilft, aber nicht Gott dienen. Und daher kommen all die Schwierigkeiten. Nikodemus musste von Neuem geboren werden. Ich will das einmal an einem kleinen Beispiel erläutern. Stellen wir uns vor, ein junger Mann kauft sich einen alten Wagen. Da haben wir mal 200 Mark hat er angelegt. Ich frage, was willst du denn mit dem alten Kasten? Na, sagt er, 6 Monate hat er noch bis zum TÜV. Und so lange kann ich auch fahren. 200 Mark ist dann wenig. Aber nach ein paar Tagen, da merkt er, da ist so viel dran. Jetzt geht er in eine Werkstatt. Dann sagt er, der braucht so viel Öl. 100 Kilometer, ein halb Liter geht doch nicht. Und dann der zweite Gang, der springt immer raus. Na, sagt der Meister, ich sehe mir mal an. Dreht er an dem Lenkrad. Oh, sagt er, hat der ein Spiel. Dann geht er mal vorsichtig an die Kotflügel, klopft er mal, alles durchgerostet. Dann sagt er, wissen Sie, dem Wagen tun Sie einen Schrott. Anders ist da nichts mit zu machen. Jetzt muss ich dir einmal etwas sagen. Der Herr Jesus hat Nikodemus in den Schrott getan. Mich hat er auch in den Schrott getan, als ich zu ihm kam. Und dich tut er auch in den Schrott. Und dann sind wir alle drei da, wo wir von Natur hingehören. Er allein kann uns helfen. Und nun muss ich dir zwei Dinge sagen. Ich bitte dich, die zu behalten. Es gibt niemand, der dich so sehr liebt, wie der Herr Jesus dich liebt. Natürlich könnte man einwenden, Gott liebt dich genauso. Aber ich kann sagen, niemand liebt dich so sehr, wie der Herr Jesus dich liebt. Und nun der zweite Satz. Es gibt auch niemanden, der so wenig von dir hält wie Jesus. Der weiß, dass wir aus eigener Kraft nicht zurechtkommen. Der sagt uns nicht, du musst dich anstrengen. Der versucht auch nicht, uns zu verbessern. Der hat auch nicht überlegt, ob es für uns noch einen zweiten Bildungsweg gäbe, wo wir so hintenrum durch die Kurve kommen können. Er weiß, da ist gar nichts zu machen. Was tut er denn? Er hat unseren Platz eingenommen im Gericht. Er hat dich und mich besehen und Nikodemus dazu. Und er hat gesagt, die werden samt und sonders verurteilt. Keine Hoffnung für die ganze Gesellschaft. Ich kann nur eins für sie tun. Ich kann für euch sterben. Und das hat er getan. Er hat am Kreuz unsere Schuld gesühnt. Die Bibel sagt von ihm, um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm, und durch seine Striemen ist uns heil geworden. Die Botschaft ist für unsere Ohren nicht angenehm. Und ich kann zu Jesus Christus nur kommen im Bewusstsein meiner Schuld. Solange ich meine, ich wäre und ich hätte noch was zu bieten und ich hätte noch was zu verkaufen, solange ist mir nicht zu helfen. Der Herr Jesus hat einmal gesagt, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Wenn ihr heute Abend Gerechte im Zelt sitzen, ich weiß, dass es die nicht gibt, aber sollten hier Gerechte sein oder solche, die sich für gerecht halten, für die habe ich keine Botschaft. Der Herr Jesus, noch einmal, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Wenn aber ein Sünder hier ist, einer, dem bewusst geworden ist, dass er alles falsch gemacht hat, einer, der Angst davor hat, vor Gott offenbart zu werden, einer, der weiß, dass er nicht bestehen kann, für den habe ich eine wunderbare Botschaft. Dem sagt der Herr Jesus, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Denen will er helfen. Dem stolzen Nikodemus, dem muss er sagen, hör mal, du musst erst ganz neu werden. Ich wiederhole noch einmal den Satz, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Das ist unsere alte Natur. Und daraus kommt nichts anderes. Und wir Menschen, wir können sie nicht ändern. Wir sind angewiesen auf Gottes Eingreifen. Und er hat eingegriffen in seinem Sohn. Und dann fügt der Herr hinzu, was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Das, was er uns schenkt. Wir müssen immer wieder wissen, Gott ist heilig. Das heißt vollkommen wahr, vollkommen gerecht. Und wir Menschen sind Sünder. Und einmal werden wir vor Gott offenbar. Offenbar ist ein schlimmes Wort. Wir Menschen leben weithin von Verstellung. Wir bemühen uns immer, einen guten Eindruck zu machen, auch wenn es uns gar nicht angenehm ist. Und einmal werden wir vor Gott offenbar. Du und ich, wir stehen da so, wie wir wirklich sind. Und die Bibel sagt uns, dass wir gerichtet werden nach unseren Werken, aber auch nach unseren Worten. Und es wird uns sogar gesagt, dass Verborgene des Herzens wird offenbar werden. Was wird dann herauskommen, wenn man klar und deutlich sieht, was da alles in unserem Herzen war, an Hass und Neid, an Selbstsucht, auch an schmutzigen Gedanken, einmal alle offenbar. Da sind wir angewiesen auf das Erbarmen, auf die Vergebung. Und ich habe schon oft gesagt, im Letzten wird nie eine Sünde vergeben werden. Ist ja kein Akt der Gerechtigkeit zu vergeben. Jede Sünde muss gesühnt werden. Aber der Herr Jesus hat die Sünde der Welt gesühnt. Und darum kann sie dir, darum kann sie mir vergeben werden. Wir können die Vergebung aber nur da finden, wo die Schuld gesühnt worden ist. Anderswo nicht. Wir können sie nur finden unter dem Kreuz. Und darum brauchen wir den Herrn Jesus nötiger als die Luft zum Atmen. Das klingt wie eine Übertreibung. Wenn uns jemand jetzt die Luft abdrehte, dann wäre das Stück unseres Lebens weg, das wir noch zu erwarten haben. Beim einen wären es 10 Jahre, beim anderen 50. Aber immer nur ein Stück vom Leben. Wenn wir ihn nicht haben, verlieren wir die Ewigkeit. Und er sagt uns ganz klar, wir sind auf ihn angewiesen. Wir brauchen die Vergebung, die er uns gibt. Und jetzt geht es um die Frage, ob dir bewusst ist, dass du ein Sünder bist. Wenn du das nicht weißt, dann bitte ich dich ganz dringend, tu Folgendes. Geh, wenn du nach Hause kommst, in dein Zimmer, schließ deine Tür ab, knie vor Gott nieder und sag ihm etwa Folgendes. Du behauptest in der Bibel, wir Menschen seien Sünder, also auch ich. Ich kann das absolut nicht einsehen. Ich finde mich einen feinen Menschen. Bitte gib mir Einsicht über mich selbst. Zeig mir, wie ich bin. Wenn du das aufrichtig bittest, wird er es dir zeigen. Und wenn er es dir zeigt, wirst du erschrecken. Mir hat er es gezeigt. Ich hätte nie gewusst, dass ich so gemein und hässlich bin. Aber wenn er es dir zeigt, dann zeigt er dir auch gleichzeitig den Ausweg. Dann zeigt er dir, dass er in seinem Sohn deine Schuld gesühnt hat. Unser Herr ist die Söhnung für unsere Sünden. Eine wunderbare Sache. Wir haben heute Abend einmal einen Extremfall betrachtet. Wir haben heute Abend einmal uns gefragt, wie steht es denn eigentlich mit den religiösen Leuten? Mit den Leuten, die sich für gut halten? Mit den Leuten, die glauben, aus eigener Gerechtigkeit vor Gott bestehen zu können. Die Bibel hat uns einen ganz feinen Mann vorgestellt, den Lehrer Israels. Und an diesem wird uns gezeigt, dass der absolut hoffnungslos dasteht, solange er auf seine eigene Gerechtigkeit baut. Sollte uns das nicht zur Vernunft bringen? Sollten wir nicht verstehen, dass wir mit unserem klein bisschen Frömmigkeit, dass wir damit niemals vor Gott in Ordnung kommen können? Paulus schreibt in Galater 2, wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Das will heißen, wenn man durch Halten des Gesetzes, also durch Werke, gerecht werden kann vor Gott, dann wäre das Opfer Jesu am Kreuz umsonst, unnötig, vertan. Glaubst du wirklich, dass Golgatha Gottes Irrtum war? Nein. Gerechtigkeit kommt nicht durch Gesetz. Und das Werk am Kreuz ist nicht Gottes Irrtum. Es ist der Ausdruck seiner wunderbarsten Liebe. Er ruft dich zum Leben. Nun muss ich dir noch etwas sagen. Manchmal wird bei einer Evangelisation behauptet, es hätten sich 5 oder 10 oder 100 Menschen entschieden. Bei einer Evangelisation entscheiden sich, abgesehen von den echten Christen, alle. Jawohl, alle. Die einen für den Herrn Jesus, die anderen gegen ihn. Wenn du, der du noch keinen Frieden mit Gott hast, den Herrn nicht annimmst, dann ist auch das eine Entscheidung. Eine furchtbare Entscheidung. Eine Entscheidung, die du in alle Ewigkeit bereuen wirst, aber eine Entscheidung ist es. Es gibt vor Gott keine Neutralität. Nie. Die Bibel spricht vom errettet werden und verloren gehen. Was wir Menschen immer konstruieren, der berühmte goldene Mittelweg, existiert bei Gott nicht. Du gehst den einen oder anderen Weg und du wählst völlig frei. Auf der einen Seite ist das wunderbar, dass Gott uns wählen lässt. Auf der anderen Seite ist es für uns bitter, bitter ernst. Ich kann dir sagen, Gott erkennt deine Wahl an. Er sagt nicht, eine so unmögliche Wahl können wir gar nicht anerkennen. Doch, er erkennt sie an. Du kannst ihn ablehnen, du kannst ihm Nein sagen, du kannst ihn auslachen, du kannst ganz machen, was du willst. Aber du tust ihm da mit nichts, du entscheidest nur über dein eigenes Geschick. Und nun musst du wissen, ob du Frieden mit Gott hast. Ein Mensch kann das wissen. Absolut sicher. Der Apostel Paulus sagt, sein Geist zeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Ein Mensch kann es wissen, ein Mensch muss es wissen. Und wenn du es noch nicht weißt, dann gönn dir keine Ruhe, bis du es weißt. Der Herr Jesus ruft dich zum Leben. Möge Gott dir schenken, dass du seinen Ruf hörst und dass du ihm folgst.